Wolltest du schon immer mal wissen, für deine Krimis natürlich nur, wie man erkennt, wie lange ein Mensch schon gestorben ist oder wie echte Polizeiarbeit in einem Mordfall aussieht oder was genau die Position oder Funktion eines Kommissars ist? Dann bleib dran, denn ich habe mich mit einem echten Experten unterhalten und diese und viele weitere Fragen gestellt. Hi, ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich an dieser Stelle mit in meine Welt zwischen den Worten und einmal die Woche mit in ein Interview mit einer Person, die mich fasziniert und die irgendwas mit der Buchwelt zu tun hat. Und im Interview, was auf dieses Intro folgt, habe ich mich mit Manfred Lukaschewski unterhalten, der Kriminalrat war und nach dem Ausscheiden aus dem Beruf einige Bücher zum Thema Kriminalistik geschrieben hat. Unter anderem, weil er es sehr, sehr bedauert, dass Kriminalistik kein akademisches Fach mehr in Deutschland ist, dass man das nicht mehr studiert. Ich kann dir sagen, ich verzichte in diesem Video, irgendwelche Bilder zu zeigen. Ich war auf einem Vortrag von Manfred Lukaschewski bei den Mörderischen Schwestern. Ich habe mir mal seine Facebook-Seite angeguckt. Und wenn du von der zart beseiteten Sorte bist, dann solltest du das nicht tun. Auf seinen Vorträgen die Augen schließen und dir seine Facebook-Seite nicht angucken. Denn die Bilder dort sind schlimm. Tatsächlich schlimm. Aber darum geht's ja nicht. Vielleicht hörst du das ja auch mal als Podcast, dann siehst du sowieso nichts. Und Manfred sitzt ganz harmlos vor seinem Bücherregal, von daher keine Angst, in diesem Video wird es keine grausamen Bilder geben. Und es wird aber ganz, ganz spannende Inhalte geben. Und besonders für Krimi- und Thriller-Autoren steckt da so viel Wissen drin, denn das ist etwas, was bedauert. Eigentlich bedauert er es gar nicht, aber er sagt, dass was ganz gut klar wird, ist, dass wir als Thriller- und Krimi-Autoren vielleicht mal ein paar mehr Bücher zu dem Thema lesen sollten und uns vielleicht auch mal ein bisschen intensiver mit den Leuten unterhalten sollten, die in Mordfällen ermitteln. Und auch damit, wie viel Blut zum Beispiel aus einer Wunde austritt, wenn sich jemand in den Kopf schießt. Darüber sprechen wir. Also, without further ado, wenn du es noch nicht getan hast, noch ganz schnell, dann abonniere diesen Podcast oder diesen YouTube-Kanal oder beides. Und viel Spaß mit Manfred Lukaschewski.
Hallo lieber Manfred, ich bin so, so froh, so, so dankbar, dass du hier bist. Vielen Dank für deine Zeit.
Gerne.
Du sagst, dass es dir unheimlich am Herzen liegt, dass die kriminalistische Ausbildung wieder akademisch wird und hoffst, dass damit einhergehend auch das kriminalistische Wissen in der Bevölkerung, nehme ich an, wieder mehr verbreitet ist. War es denn früher anders? War es denn, weil du sagst auch, du guckst nicht so gern Krimis und du liest auch nicht so gern Krimis, weil es dort so viele Fehler gibt. Und was mich interessiert, war das früher anders? Waren die Krimis früher authentischer?
Andrea, das muss man, das ist eine Medaille mit zwei Seiten. Das erste, mein Wunsch, dass die akademische Ausbildung in Deutschland wieder etabliert wird, resultiert daher, dass ich merke, ich habe immer noch ein bisschen Einblick in teilweise abgeschlossene Ermittlungen und ich habe da gemerkt, dass die Ermittlungsführung qualitativ sukzessive nachlässt. Das ist die eine Seite. Also die akademische Ausbildung hat ja im Prinzip zwei Seiten. Erstmal werden Fachleute ausgebildet, die vielfältige kriminalistische Schritte aus dem FF beherrschen und dadurch die Qualität eben oben halten. Die zweite Seite der akademischen Ausbildung ist ja, dass zielgerichtet Forschungsthemen ausgegeben werden können. Denken wir an zielgerichtete Vergabe von Diplomarbeitsthemen oder von Themen zur Dissertation. Diese ganze Problematik fällt ja weg. Ja. Und zunehmend ist Deutschland angewiesen auf wissenschaftliche Ergebnisse, hauptsächlich natürlich aus dem angloamerikanischen Raum. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, kriminalistisches Wissen breiter darzustellen. Da behaupte ich mal, dass das früher besser war. Ich will nicht sagen, dass Kriminalfilme eine Tendenz haben sollten zu Lehrfilmen. Das meinte ich gar nicht. Aber wenn ich mir so die Filme und teilweise auch die Literatur betrachte und dann im Abspann eines Films irgendeinen Berater sehe, frage ich mich, wo der sein Handwerk gelernt hat, wenn da ganz einfache Schnitzer drin sind, nicht mal Fehler, sondern Unzulänglichkeiten, die mit einem Satz hätten behoben werden können. Und das habe ich zumindest vom Gefühl her, meine empirische Empfindung ist, dass es früher besser war. Also da wurde nicht mit Begriffen geschludert, die teilweise völlig verschiedene Inhalte haben. Da wurde nicht in der Darstellung der kriminalpolizeilichen Arbeit übertrieben, wie das heute teilweise furchtbar ist. Und da wurden auch Sachen angekratzt, sag ich mal, die muss man nicht unbedingt ausweiten, weil das dann langweilig wird. Aber solche Sachen wurden früher durch gut geschulte Berater eben besser dargestellt. Das ist meine Empfindung.
Aber wenn du sagst, also glaubst du, dass es an der akademischen Ausbildung liegt? Also dass es einfach mehr Leute gab, die vielleicht auch von der Uni gekommen sind und gesagt haben, das interessiert mich total, aber ich will eigentlich gar nicht aktiv darin arbeiten und mache jetzt halt solche beratenden Sachen. Denn ich weiß gar nicht, wie ist es denn in den USA? Ist es dort eine akademische Ausbildung, wenn man
Ja, das sind ja zwei Fragen. Also ja. Es ist ja nicht so, dass ich nach dem Studium Kriminalistik sage, also ich gehe jetzt als Berater zum Film, zum Fernsehen oder zur DEFA oder in irgendein Filmstudio. Das ist eher umgekehrt. Also die Leute, die da Krimis verantwortlich drehen, Regisseure oder Drehbuchautoren oder sowas, die erkundigen sich vorher, an wen kann ich mich denn wenden, der mich denn fachlich auch gut beraten kann. Und dann kommen natürlich die Leute in Frage, die da eine fundierte Ausbildung haben. Das müssen nicht unbedingt Leute sein, die nicht mehr im aktiven Dienst sind, sondern die können ja durchaus im aktiven Dienst sein. Macht man heute ja auch. Die Autoren rufen ja teilweise auch die Pressestelle der Polizei an. Und wenn sie dann an jemanden kommen, der sich tatsächlich noch gut auskennt, ist es immer ein Volltreffer. Das ist ja dann aber zunehmend mehr wie ein Treffer im Lotto. Mhm. Weil die Leute im Prinzip ihr Handwerk, ich sage es mal in Anführungszeichen, nur noch Learning by Doing erlernen können. In den anderen Ländern ist die kriminalistische Ausbildung schon akademisch. Also soweit mir bekannt ist von den hochentwickelten Industrieländern Deutschland das einzige Land, was diese Ausbildung hat abgeschafft.
Wow. Und warum?
Also das war 1994, hat der Berliner Senat die kriminalistische Ausbildung an der Humboldt-Universität mit der Begründung kein Bedarf eingestellt. Und da die Humboldt-Uni die einzige Uni war, die ausgebildet hat in ganz Deutschland bis 94, fiel das natürlich dann komplett weg. Es mag fatalerweise auch daran liegen, dass in Deutschland an vielen Universitäten noch Kriminologie ausgebildet wird. Okay. Aber es entsteht bei vielen, auch bei vielen Zivilisten, sage ich mal, also bei der allgemeinen Bevölkerung, das Gefühl, der Eindruck, dass Kriminologie und Kriminalistik das Gleiche sind. Das sind völlig verschiedene Berufe.
Okay, völlig verschiedene.
Die Kriminalistik ist die Wissenschaft, die sich mit Mitteln und Methoden befasst, die zur Aufklärung von Straftaten führt. Die Kriminologie ist die Wissenschaft, die sich mit den Ursachen, mit den gesellschaftlichen Ursachen der Entstehung der Kriminalität befasst und mit den Auswirkungen der Kriminalität auf die Gesellschaft. Ja. Also die Kriminologie ist eher eine soziologische Wissenschaft und die Kriminalistik eine naturwissenschaftliche.
Aber in den USA zum Beispiel würdest du sagen, dass da auch die Thriller und die Krimis authentischer sind als in Deutschland? Oder ist es wirklich nur die Ausbildung, die da... Achso, jetzt bin ich gar nicht
von dir. Ja, Andrea, so ein Thriller oder ein guter Kriminalroman hat ja in erster Linie die Aufgabe, die Leute zu fesseln. Und nicht, dass die nach der fünften, sechsten Seite sagen, na, was ist denn das hier? Das langweilt mich, da fehlt mir irgendwo die Spannung. Ich habe gar nicht vor, irgendwie die künstlerische Freiheit einzuschränken. Aber man sollte sich als Thriller-Autor oder als Krimi-Autor überlegen, brauche ich unbedingt viel Blut und dann zum Beispiel viel Blut in einem Zusammenhang, der an sich unlogisch ist. Oder muss ich eine wilde Verfolgungsjagd durch die Schluchten von New York beschreiben? Also wenn die Kriminalpolizei aufgerufen ist, jemanden zu verfolgen mit Autos und mit Blaulicht und mit viel Brimborium, dann hat sie im Vorfeld irgendwo was falsch gemacht. Das muss man deutlich sagen. Wenn die Kriminalpolizei agiert und zum Beispiel einen dringend verdächtigen Täter vorläufig festnehmen möchte, dann muss in der Vorbereitung gesichert sein, dass der keine Fluchtmöglichkeiten mehr hat. Also da guckt man vorher, wo steht das Auto, hat der einen Autoschlüssel und kann der sofort wegfahren. Und wenn ja, dann stellt sich davor jemand hin, also am besten einen Funkstreifenwagen. Oder man guckt sich die Wohnung an, hat er die Möglichkeit, aus irgendwelchen Fenstern rauszuspringen oder gibt es da eine Nottreppe oder sowas. Das muss man vorher rauskriegen und dann wird es gesichert. Also ich finde das immer unsinnig, wenn da eine wilde Hatz im Film beginnt. Das ist einfach... Darstellung eines Fehlers, der im Vorfeld lag.
Das ist total spannend, denn das sind ja wirklich genau die Sachen, die also das fällt mir tatsächlich auch sehr oft auf, oder es würde mir jetzt auffallen, ich habe das eigentlich nie so gecheckt, dass das tatsächlich auch ein Fehler der Polizeiarbeit dann ist, wenn es überhaupt zu einer Fluchtmöglichkeit kommt, weil es ist natürlich ein enormer Spannungsbogen, wenn der Verbrecher, also das ist ja dann quasi, in der Literatur nennt man das ja dann den False Victory, also dass man den Verbrecher quasi gefangen hat, alles ist fest, Haftbefehl steht und was auch immer und wir können jetzt einbuchten und dann haut er nochmal ab und dann geht halt nochmal der Spannungsbogen nochmal nach oben.
Ja, ja.
Aber dass das dann tatsächlich ja die schlechte Polizeiarbeit dann letztendlich...
Letztendlich ja. Und naja, du hast gerade jetzt so ein Wort gesagt, Haftbefehl. Das wird auch immer wieder im Film verwechselt. Also ein Haftbefehl, jemanden per Haftbefehl die Freiheit zu berauben, ist in der Praxis äußerst selten. Meistens wird vorläufig festgenommen. Das ist ein ganz großer Unterschied. Ne? Haftbefehle werden natürlich ausgestellt, aber dann ist im Vorfeld schon irgendwas gewesen. Also weiß ich, wenn ein Haftbefehl gibt's, wenn jemand aus der JVA abhaut oder wenn jemand seinen Hafttermin nicht antritt oder so. Aber wenn jetzt einen dringend Tatverdächtigen der Staatsanwalt zuführen will oder dem Untersuchungsrichter zuführen will, dann wird das nicht per Haftbefehl gemacht, sondern durch eine vorläufige Festnahme.
Weil der Haftbefehl einen immer in Haft gibt und die Haft nur im Gefängnis besteht? Deswegen?
Nicht ganz. Also man muss unterscheiden. Haftbefehl wird zum Beispiel angeordnet auch zur Untersuchungshaft. Die Untersuchungshaft ist aber im Prinzip immer schon der zweite Schritt. Der erste Schritt ist dann die vorläufige Festnahme und dann ist die Polizei verpflichtet, bis zum Ablauf des nächsten Tages den Delinquenten, sage ich mal, dem Haftrichter vorzuführen. Und der prüft, ob die Anordnung einer Untersuchungshaft geboten ist. Da gibt es dann unterschiedliche Gründe, die ihn dazu bewegen. Fluchtgefahr, Wiederholungsgefahr und Verdunkelungsgefahr, die sind die Hauptgründe. Und wenn er die sieht oder nur einen von den dreien, dann ordnet er die Vollstreckung der Untersuchungshaft an. Nach einem rechtskräftigen Urteil ist es keine Haft, das ist die Freiheitsstrafe. Das ist schon wieder semantisch ein Unterschied. Mhm. Also er sitzt dann nicht in Haft, sondern er verbüßt eine Freiheitsstrafe.
Ist das in allen Ländern so, dass das so semantisch so extrem unterschieden wird? Weißt du das? Oder ist das so ein typisch deutsches Ding? Weil das,
Also sagen wir mal so, in den angloamerikanischen Strafprozess, das kenne ich mir nicht so aus, da gibt es sicherlich ganz, ganz starke Unterschiede zum deutschen Recht. Aber in Österreich und in der Schweiz zum Beispiel gibt es diese Trennung ganz, ganz deutlich, wie in Deutschland. Wie in Deutschland.
Wir haben ja schon über den Fachberater gesprochen für Kriminalromane und so weiter. Und ich finde das super spannend. Ich habe nämlich immer großes Skrupel davor gehabt, einfach bei der Polizei anzurufen. Jetzt hast du ja aber auch gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich da an jemanden gerate, der sich gar nicht so gut auskennt, ist relativ hoch. Wie findet man denn sonst solche Fachberater, wenn man jetzt wirklich einen Krimi schreiben möchte, wo man halt genau diese Schnitzer, wo einem sowas nicht passiert? Naja, abgesehen natürlich davon, dass man deine Bücher lesen kann und sollte.
Ja, aber irgendwann ist das ja auch zu Ende. Also bei mir ist ja auch irgendwann mal die biologische Grenze erreicht. Ja, die Polizei ist natürlich der erste Ansprechpartner, auch wenn sag ich mal, nicht mehr so der akademisch ausgebildete Polizist sitzt. Aber die haben alleine durch ihre Qualifikationslehrgänge und auch durch die ganzen praktischen Erkenntnisse, die die im Laufe ihrer Arbeit erlangen, natürlich fundierte Kenntnisse. Und ich denke mal, dass die Polizei durchaus in der Lage ist, einem Autor sachdienliche Hinweise zu geben. Und die wissen ganz genau, wie die Unterschiede oder wie die praktischen Abläufe sind. Und die sind eigentlich auch gerne bereit, darüber zu erzählen, wenn sie gerade die Zeit dazu haben. Ich meine, wenn da gerade ein wichtiger Fall anhängig ist an der Dienststelle, dann kann man natürlich Pech haben und man wird abgebürstet. Das ist dann mal so. Aber man darf sie nicht scheuen, einfach nochmal anzurufen oder hinzugehen, wenn man die Gelegenheit hat.
Okay, das ist sehr hilfreich, wenn man weiß, was man fragen möchte. Aber wenn ich jetzt gar keine Ahnung habe und also ein Buch schreibe und hinterher einfach wissen will, ja, stimmt denn das alles so, was ich da geschrieben habe? Gibt es da auch eine Möglichkeit, an wen man sich da wenden kann?
Ja, dann muss man tatsächlich auf dem Büchermarkt recherchieren, wer hat worüber sachkundig Bücher veröffentlicht und sich dann mal ein bisschen reinlesen. Mal ein bisschen reinlesen. Da wird sicherlich so sein, dass man einige Sachen nicht sofort versteht, aber die kann man sich dann ja rausarbeiten und dann kann man auch zielgerichteter fragen. Also da gibt's Literatur gibt's eigentlich gerade für Autoren doch eigentlich genügend.
Genau, aber ich meine das jetzt andersrum, dass ich jemandem mein fertiges Buch gebe und die Person sich das dann halt durchliest und mir dann halt sagt, ja nee, das ist aber nicht so.
Ja, da muss man einen guten Bekannten haben. Entweder arbeitet der bei der Polizei, bei der Staatsanwaltschaft oder hat Jura studiert, wobei Juristen sich in der praktischen polizeilichen Arbeit eigentlich nicht so auskennen. Mhm. Also die können dann sicherlich rechtliche Hinweise geben, also solche Sachen wie Verhaftung, vorläufige Festnahme, Polizeigewahrsam, da mögen sie sich auskennen. Aber wenn man etwas Genaueres aus der kriminalpolizeilichen Arbeit wissen will, dann sollte man jemanden finden, der sich da auch tatsächlich auskennt. Und das sind sicherlich nicht die Juristen. Selbst Staatsanwälte, obwohl Staatsanwälte, also die ganze Staatsanwaltschaft, da sind ja auch viele Frauen, die sind ja quasi die Leiter eines Ermittlungsverfahrens. Aber die kennen sich im Prinzip auch nur auf der juristischen Schiene aus. Also welche Fristen müssen eingehalten werden. Die eigentliche Ermittlungsarbeit macht immer noch stellvertretend die Kripo. Die gucken sich zum Beispiel, also in meinem Fall, wenn da eine Leiche gefunden wird, denn wenn da mal ein Staatsanwalt auftaucht oder bei der Autopsie, wenn da mal ein Staatsanwalt auftaucht, ist das schon eher die Ausnahme. Nicht, weil sie nicht wollen, die haben einfach den Bezug nicht dazu und vor allen Dingen haben sie nicht die Zeit. Die haben andere Sorgen, als zu jedem möglichen Tötungsdelikt da irgendwo anwesend zu sein. Das ist viel zu viel verlangt.
Also
die warten dann auf meine Ergebnisse.
Und das ist ja, glaube ich, auch häufig in Krimis und Filmen anders, oder? Dass der Staatsanwalt da schon auch oft am Tatort...
Ja, der Staatsanwalt ist dann was beim Krimi in der Regel. Das ist aber dramaturgisch. Da muss man gar nicht so groß rummeckern, dass da ein Rechtsmediziner immer gleich vor Ort ist. Das ist in der Praxis auch nicht so. Also die haben tatsächlich andere Sachen zu tun als bei jedem Toten, wo möglicherweise ein Tötungsdelikt vorliegt, mit vor Ort zu sein. Deswegen, um jetzt den Bogen zurückzuspannen zur akademischen Ausbildung. Ich hatte ja in dem Vortrag in Berlin kurz darauf hingewiesen, dass wir in der Lage waren, die Todeszeitbestimmung schon alleine zu verifizieren. Das muss in der Praxis auch wieder so sein. Also diese Warterei auf das Gutachten aus der Rechtsmedizin verschenkt viel zu viel Zeit, wenn man da 2-3 Tage auf das Gutachten warten muss.
Ach so, das ist tatsächlich nicht mehr so, dass die heutigen Kriminalbeamten das hinbekommen, den Todeszeitpunkt zu bestimmen?
Nein, das kriegen die heute nicht mehr so exakt hin, wie wir das konnten. Ganz sicher nicht.
Okay.
Ganz sicher nicht. Und wenn da jemand, also der Arzt muss ja vor Ort sein, weil er der Einzige ist, der befugt ist, den Tod überhaupt festzustellen. Aber wenn das jemand ist, der gerade sein Assistenzarzt gemacht hat oder aus einem Bereich kommt, wo man nicht so häufig mit Todesfällen zu tun hat, denken wir an HNO-Ärzte oder an Augenärzte oder so, die denn durch irgendwelche Umstände in den Bereitschaftsdienst tätig waren, die braucht man nicht nach dem Todeszeitpunkt zu fragen. Das können die einfach nicht. Das muss man denen nicht zum Vorwurf machen. Die haben damit in ihrer praktischen Arbeit nichts zu tun. Also ich habe mal meinen Hausarzt, das war ein pfiffiger Kerl, leider ist er vor 14 Tagen verstorben. Den habe ich mal, der ist verunglückt in Köln. Der hat seine Kinder besucht und wurde damit vom Auto umgefahren. Den habe ich mal gefragt, ich sage mal, Peter, der hat im Altenheim bei uns hier gearbeitet, wie stellst denn du den Todeszeitpunkt fest, wenn da im Altenheim jemand hier gestorben ist? Dann hat er gesagt, ganz einfach, ich fasse unter die Bettdecke, wenn sie warm ist, ist gerade passiert, wenn sie kalt ist, ist schon länger her. Also damit kann ich als Kriminalist natürlich nichts anfangen.
Nee.
Ja, also es sollte schon genauer sein.
Genau, ich habe von dir auch in einem Interview, ich glaube, es war das mit den mörderischen Schwestern gelesen, da hast du gesagt, die Bestimmung der Todeszeit kann man nicht googeln. Und das geht ja genau damit einher. Aber wie bestimmt man denn den Todeszeitpunkt? Das ist ein wahnsinnig komplexes Thema, das weiß ich, weil in deinem Vortrag, auch bei den mörderischen Schwestern, habe ich da unheimlich viel zu gelernt. Aber vielleicht kannst du so ein paar Eckpunkte nennen.
Naja, Todeszeitpunkt, Feststellung, also muss man trennen. Es gibt Todeszeitfeststellung anhand der äußeren Leichenveränderung und dann später kann man dann mit Hilfe der Autopsie das noch ein bisschen vielleicht noch genauer machen. Anhand der äußeren Leichenerscheinung. Also wir hatten früher, und ich hoffe, dass heute die Spurensicherung das auch noch hat, immer die Möglichkeit, die Körperkerntemperatur zu messen. Das ist ein sicherer Weg, um die Todeszeit relativ genau einzuschätzen bei frischen Leichen. Also in dem Moment, wo die Körperkerntemperatur gleich hoch ist wie die Umgebungstemperatur, hört diese Möglichkeit auf. Dann gibt es die Möglichkeit, das habe ich ja versucht darzustellen, anhand der Leichenveränderungen den Todeszeitpunkt ein bisschen einzugrenzen.
Das waren keine schönen Bilder, kann ich euch sagen.
Bitte?
Ich sage, das waren keine schönen Bilder.
Ja, also die ersten äußeren, wenn die Leiche ganz frisch ist, dann geht es mit Hilfe dieser sogenannten supravitalen Zeichen. Dass man mechanische, elektrische und chemische Reize versucht auszulösen und der Körper reagiert noch. Das passiert aber nur bis zum bestimmten Zeitpunkt nach dem Tod. Dann haben wir die Ausbildung von Totenflecken und Totenstarre. Da weiß man ungefähr, dass bei Zimmertemperatur die ersten Totenflecken nach 20 Minuten zu beobachten sind. Die Totenstarre beginnt in etwa bei Zimmertemperatur nach 2 Stunden an den Augenlidern und an der Kiefermuskulatur. Und wenn man das alles so weiß und die anderen Informationen, die man in der Umgebung des Leichnams noch findet, also wie zum Beispiel, wann war der letzte Anruf auf dem Anrufbeantworter, wann wurde die letzte Post aus dem Postkasten geholt, solche Sachen, wenn die Informationen dann alles zusammengenommen werden, dann kann man sich ungefähr ein Bild machen und man weiß ungefähr, wann der Todeszeitpunkt war, anhand der äußeren Informationen. Dann kommt in der Regel ja die Beschlagnahme der Leiche, wenn man annimmt, es ist ein Tötungsdelikt, und die wird dann der Rechtsmedizin überstellt. Und da kann man dann sicherlich anhand solcher Sachen wie Zustand der inneren Organe, Verdauungsgrad des Mageninhalts oder Füllstand der Blase zum Beispiel noch ungefähr den Todeszeitpunkt noch genauer bestimmen. Das macht dann der Rechtsmediziner. In der Regel, wenn die Zeit dazu war, bin ich zu solcher Autopsie dann immer mitgegangen, damit ich dann noch nähere Informationen bekommen konnte. Und dann weiß man ungefähr, also der Todeszeitpunkt war dann plus minus, je länger der Tod zurückliegt, desto größer ist dieses plus minus. Also wenn jemand schon vollständig verwest ist, dann macht das fast keinen Sinn, da jetzt zu sagen, der Todeszeitpunkt war dann und dann plus minus 14 Tage. Das hilft auch nicht so richtig weiter. Da muss man dann versuchen, andere Anhaltspunkte. Wer hat ihn zuletzt lebend gesehen? Und wann war die letzte Kontobewegung? Wann war der letzte Anruf? Das ist dann kriminalistische Kleinarbeit. Und sowas stellt man natürlich in Büchern und im Film schwer dar, weil das dann ruckzuck langweilig wird. Also würde man die kriminalpolizeiliche Arbeit 1:1 im Film darstellen, würden die Leute einschlafen.
Nochmal kurz zum Todeszeitpunkt. Was verplanen denn da die meisten Krimi-Autoren oder auch Krimi-Drehbuchschreiber, Krimi-Macher?
Jetzt habe ich den Anfang der Frage akustisch nicht verstanden.
Achso, genau, nochmal zu, also bei der Bestimmung des Todeszeitpunkts, welche Fehler fallen dir da am meisten auf in fiktiven Krimis?
Also in den Krimis, wenn man so im Film sieht, dass sich die Ermittler am Fundort, sage ich mal, ob es der Tatort war, müssen erst die Ermittlungen ergeben, an dem Fundort der Leiche, überhaupt nicht um solche Sachen kümmern. Also bestenfalls heben die Decke hoch und sagen, ja, der ist tot. Denn manchmal fassen sie dann noch an Hals und versuchen dann, oh ja, der Puls ist nicht zu fühlen. Und dann nicken sie sehr, und das war's denn. Also ich habe, mir ist nicht einmal eine Szene oder auch in den Büchern wo eben nach solchen äußeren Merkmalen gesucht wird. Zumindest ansatzweise erwähnt. Und der Todeszeitpunkt wird in der Regel immer dann angeschnitten, wenn man sagt, also wer hat die Leiche gefunden, wann haben sie gefunden, und dann war es das schon. Dann war es das schon. Ne? Und diese Darstellung halte ich für besonders wichtig, weil sich am Todeszeitpunkt viele, viele Ermittlungshandlungen orientieren müssen. Ne? Also die ganze Alibi-Ermittlung, habe ich ja gesagt, die Ermittlungen im Wahrnehmbarkeitsbereich, die hängen alle an diesem Todeszeitpunkt. Irrt man sich da, ist die ganze Ermittlung im Prinzip verloren.
Du meintest, bei deinem Vortrag hast du auch gesagt, dass es auch sein kann, dass man von außen auf den ersten Blick schon sagen würde, die Person ist tot. Ich glaube, es ging da sogar darum, dass auch sowas wie Totenflecken schon auftreten, dass aber von den vitalen Funktionen schon noch welche aktiv sind. Erinnere ich mich da richtig?
Nein, da liegst du, das sind supravitale Reaktionen. Das sind keine vitalen Reaktionen. Also in dem Moment, wo man diese äußeren sicheren Todeszeichen, sagt man dazu, sichere Todeszeichen fangen mit der Totenfleckbildung an. Wenn die zu erkennen sind, dann ist eine Reanimation aussichtslos, dann geht es nicht mehr. Und diese supravitalen Zeichen sind Reaktionen eines toten Körpers. Der lebt nicht mehr. Ja? Vitale Zeichen sind andere. Vitale Zeichen sind solche Sachen wie Atmung, Herzschlag, Blutungen. Das sind vitale Zeichen.
Okay. Aber meintest du nicht, dass es auch ein, dann habe ich es vielleicht auch falsch verstanden, dass es so einen Zustand gibt, der so quasi zwischen Leben und Tod ist?
Ja, das ist die agonische Phase, Agonie sagt man dazu. Da gibt es aber noch diese vitalen Zeichen. Also es gibt dann sicherlich noch den Herzschlag, auch wenn sehr minimiert, also bis hin zu 2-3 Schlägen pro Minute. Dann gibt es noch eine sehr, sehr flache Atmung, die von außen gar nicht mehr wahrgenommen werden kann. Es gibt teilweise noch Schmerzempfindungen, aber der Organismus lebt noch. Ja, und erst wenn der Organismus nicht mehr lebt, erst dann bilden sich die sicheren Todeszeichen aus. Die bilden sich nicht am lebenden Organismus aus.
Ah, okay. Das ist ja aber dann trotzdem relativ kompliziert, oder? Weil, oder auch bei anderen, in anderen Situationen, wenn der Tatzeitpunkt sehr von dem Todeszeitpunkt abweicht, weil der Mensch sehr langsam stirbt?
Ja, das ist insofern wichtig, weil zwischen Tatzeit und Todeszeit können nicht nur Minuten liegen, da können sogar Tage liegen. Mhm. Wenn zum Beispiel durch einen Schlag mit einem stumpfen Gegenstand an den Kopf Blutungen auftreten, die ursächlich durch den Schlag verursacht sind, aber den Tod erst nach 24 Stunden oder 48 Stunden quasi verursachen. Das sind so die Fälle, wo der Tod dann ursächlich mit der Tat in Vereinbarung gebracht werden muss. Das ist Aufgabe denn der Ermittlungen, der Autopsie und der Beweisführung, weil es neben den Sachbeweisen ja dann noch die Personalbeweise gibt, also sprich Zeugenvernehmung, Beschuldigtenvernehmung. Das sind auch Beweise. Das ist übrigens auch so ein Punkt, fällt mir gerade ein, dass wir den nicht vergessen, dass im Film und in den Büchern bei Vernehmungen die wichtigste Phase einer Vernehmung immer übersprungen wird, und das ist die Belehrung. Ah. Die wird nie erwähnt. Ne? Also die ganzen Vernehmungen, die ich im Film sehe, sind beweistechnisch nicht verwertbar. Alle. Grundsätzlich nicht, weil die Belehrung fehlt.
Die Belehrung der Verdächtigen oder die Belehrung der Zeugen oder beide?
Beides. Der Zeuge zum Beispiel hat ein Aussageverweigerungsrecht und ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das sind zwei unterschiedliche Begriffe. Ganz kurz erklärt, Aussageverweigerungsrecht hat er bezüglich zu sich selbst, also er muss sich nicht selbst belasten. Und ein Zeugnisverweigerungsrecht hat er gegenüber nahen Verwandten. Also die muss er auch nicht belasten. Der Beschuldigte hat diese beiden Rechte auch. Und dazu hat er noch das Recht, sich anwaltlich betreuen zu lassen. Und selbst wenn er jetzt keinen Anwalt hat, ist die Polizei verpflichtet, ihm eine Liste mit Anwälten zu geben, die er anrufen kann und sich dann einen Anwalt zu besorgen. Er muss zur Person aussagen, aber nicht zur Sache. Also diese Sache, alles, was Sie jetzt aussagen, so im Auto, alles, was Sie jetzt aussagen kann, gegen Sie verwendet werden, ist amerikanisches Recht. Gibt es in Deutschland nicht, ist Unsinn.
Genau, zum Thema Vernehmung habe ich nämlich auch noch habe ich auch Fragen notiert. Und zwar hast du auch in einem Interview gesagt, dass eine Vernehmung, die 8 Stunden dauert, auch 8 Stunden lang vorbereitet sein muss. Erstens, wow, eine 8 Stunden lange Vernehmung. Das ist verdammt lang. Oder ist das normal?
Also ich sag mal so ein bisschen salopp, eine 8-Stunden-Vernehmung bei einem Beschuldigten ist noch relativ kurz.
Wow.
Ist noch relativ kurz. Also die Vernehmung eines Beschuldigten, selbst wenn er jetzt sofort in der Vernehmung die Tat gesteht, dauert denn, wenn man die Zeit zusammennimmt, doch länger als 8 Stunden. Weil selbst bei einem Geständnis muss alles das, was er sagt, muss ja dann auch beweistechnisch unterlegt sein. Und das muss dann überprüft werden, deswegen zieht sich das dann schon in die Länge. Also okay, es ist schon so, dass das nicht wie im Fernsehen, was sollen sie auch machen, die können ja keine Vernehmung 8 Stunden lang zeigen. aber dass da nur nach dem Namen gefragt wird und dann nur 2, 3 Fragen zum Sachverhalt gestellt werden, das ist ein bisschen anders. Also man muss also dann auch, ja.
Die 8 Stunden umfassen, also wenn wir jetzt mal von 8 Stunden ausgehen, das ist dann nicht so, dass die Person 8 Stunden lang im gleichen Raum sitzt, sondern da sind dann auch Pausen dazwischen oder...
Das ist sehr unterschiedlich, Also man kann durchaus, also mir sind Vernehmungen untergekommen, wo 4 Stunden vernommen wurde, dann wurde eine Pause eingelegt und danach nochmal 4 Stunden vernommen. Also das geht schon, das ist schon möglich, ne? In der Regel so eine Vernehmung, sagen wir mal, es kommt immer darauf an, was für ein Typ da gerade sitzt. Wenn er kooperiert, dann geht sowas natürlich schneller. Mhm. Aber wenn es jemand ist, der nicht kooperiert, dann dauert die Vorbereitung erstmal länger. Das muss man dann von den taktischen Mitteln und Methoden ein bisschen aufpassen, dass man da den richtigen Ton trifft. Das kann sich dann schon mal tageweise hinziehen, dass man jeden Tag irgendwo mit dem zu tun hat. Das passiert schon.
Und warum genau ist es so wichtig, so die Vernehmungen so lange vorzubereiten? Also was genau macht man denn in der Vorbereitung? Worauf bereitet man sich vor?
Naja, man versucht erstmal alle Informationen, die bereits vorliegen, innerhalb der Vernehmung irgendwo unterzubringen. Da gibt es verschiedene Methoden. Man kann herangehen und dem Beschuldigten, also bei der Polizei sind es ja dann Beschuldigte, kann man suggerieren, dass man zum Beispiel über den Sachverhalt sehr gut informiert ist. Mhm. Einfach nur suggerieren, obwohl man noch nicht allzu sehr tief drin ist. Oder man suggeriert eben, dass man über den Sachverhalt im Prinzip noch gar nichts weiß und er aufgefordert wird, mal den Sachverhalt zu schildern. Und dann vergleicht man mit dem, was man bereits hat und man nimmt dann die Informationen, die dann bei dieser Vernehmung kommen, nimmt man auf und versucht, sie im nächsten Schritt entweder zu bestätigen oder zu widerlegen. Man kann dann mit sogenannten Vorhaltungen arbeiten, zum Beispiel, aber jemand hat sie dort und dort gesehen oder wir haben die Information, dass sie dort und dort gewesen sind, warum haben sie das nicht erwähnt und. Dann gibt es die Möglichkeit, ihn einem Sachverhalt schildern zu lassen und dann die Vernehmung abzubrechen, ihn für 2, 3 Tage quasi wieder in die Untersuchungshaft zu überstellen und dann nach 2, 3 Tagen ihn den Sachverhalt nochmal schildern zu lassen. Und dann versucht, wo hat er jetzt irgendwo Widersprüche. Und sich dann anhand dieser Widersprüche ranzutasten und ihn quasi sukzessive dazu zu bringen, sich der Wahrheit zu nähern. Das ist ein richtiges Tauziehen manchmal.
Ja, also auf jeden Fall super spannend und natürlich auch total verständlich, warum man vorher wirklich so viel wissen muss wie möglich und auch über die Person vielleicht. Ne?
Ja.
Eigentlich ist es offensichtlich, ich möchte die Frage aber trotzdem stellen, inwiefern unterscheiden sich denn Beschuldigten oder in dem Fall ja Beschuldigten und Zeugenvernehmungen? Also ja, abgesehen davon, dass der eine einen Anwalt bekommt und beschuldigt wird und der andere eigentlich auch gar nicht auftauchen muss, oder ist das richtig? Muss man zu einer Zeugenaussage?
Naja, wenn die Zeugenvernehmung... die, also das sind Leute, die zum Sachverhalt irgendwo etwas beitragen können, was Beweischarakter hat. Also wir haben zum Beispiel jemanden zu dem ganz bestimmten Zeitpunkt dort gesehen. Das ist eine Aussage, die hat Beweischarakter. Weil die dann zum Teil, wenn die zum Tatzeitpunkt passt, irgendjemand belastet. Nach dieser Belehrung quasi ist diese Zeugenaussage quasi Bestandteil der Ermittlungsakte, die dann irgendwann mal dem Staatsanwalt zugeht. Bei der Beschuldigtenvernehmung ist es ja so, dass der Beschuldigte zur Person aussagen muss, aber zur Sache gar nichts. Also ich muss ihm ja quasi seine Schuld beweisen, er nicht seine Unschuld. Und das ist schon der wesentliche Unterschied. Das ist schon der wesentliche Unterschied. Er muss überhaupt nichts sagen. Er muss überhaupt nichts sagen. Ne? Aber in der Regel gelingt es doch in einem Gespräch, ihm Informationen zu entlocken. Ganz wichtige Voraussetzung ist, den Beschuldigten nicht als Mensch zweiter Klasse zu behandeln. Also ich habe meinen Leuten immer gesagt, behandelt auch Beschuldigte wie eine Persönlichkeit. Also wie man manchmal im Fernsehen sieht, dass die so einfach geduzt werden, das gab es bei mir nicht. Die wurden behandelt wie du und ich, also wie wir uns jetzt unterhalten. Er muss das Gefühl haben, er wird ernst genommen. Er wird ernst genommen. Es gibt Leute, die sind hartgesotten. Also da ist es schwer, dieses ernst nehmen. Aber die ersten langen Minuten, auch vielleicht Stunden in der Vernehmung, dienen im Prinzip nur dazu, so eine Art Vertrauen aufzubauen. Ja. Also er muss, weil so eine Vernehmung hat ja nicht nur den Sinn, ihm irgendwelche Fehlhandlungen nachzuweisen. Die Vernehmung hat ja auch den Sinn, entlastende Momente herauszuarbeiten. Warum ist er zu dieser Tat gekommen? Gibt es da irgendwelche äußeren Anlässe, Momente, wo er gedacht hat, er kommt aus einer bestimmten Situation gar nicht mehr raus und. Das ist ganz, ganz wichtig, weil er muss das Gefühl haben, er wird nicht nur angeklagt, in Anführungszeichen, sondern man versucht ihm auch zu helfen. Und zu verstehen. Da kommt man dann schon ein Stück weiter.
Ja. Ja.
Sehr, sehr. Das fällt natürlich schwer, wenn es Täter oder vermeintliche Täter sind, Kindesmisshandlung oder so. Da ist dann, da spielt die Emotion schon eine Rolle und man muss sich dann da sehr, sehr stark unter Kontrolle haben, um da überhaupt ein vernünftiges Gespräch mit dem führen zu können.
Ja, genau, da hatte ich eine Frage von einer Leserin, die halt auch gefragt hat, inwiefern man denn solche Sachen mit nach Hause nimmt oder inwiefern man sich davon abgrenzt. Und ich weiß, ich habe schon mehrfach von dir gehört und gelesen, dass es auch einige gibt, die dann halt an einem bestimmten Punkt sagen, okay, das nehme ich jetzt so krass mit nach Hause, und dann war halt dein Rat dann, okay, da musst du eine Pause machen insgesamt. Ja.
Ja, Also wenn da jemand behauptet, dass er um 17 Uhr, wenn er den Bleistift fallen lässt, alles abschalten kann, das nehme ich ihm nicht ab. Man nimmt es schon mit nach Hause. Und ich habe das wohl auch schon mal beiläufig erwähnt. Man hat immer irgendwo Stift und Zettel bei der Hand, um sich irgendwelche Notizen noch zu machen, falls man doch so eine Eingebung hat, also den musst du noch mal befragen oder da müsst du noch mal gucken, die Fristen darfst du nicht vergessen und. Das passiert schon. Man arbeitet auch zu Hause noch mit diesem Fall oder mit diesen Fällen. Und wenn man, wir hatten manchmal 3-4 Sachen parallel laufen und die gehen dann doch im Kopf hin und her. Abschalten insofern, dass man dass man nicht ständig mit diesen Fällen beschäftigt ist. Also zum Beispiel, dass man davon träumt und immer wieder quasi schon fast die Qualität eines Albtraums immer hat. Dann sollte man lieber sagen, lass mich da mal raus, ich brauche mal eine Pause. Das ist viel verantwortungsvoller, als sich da durchzuquälen. Eine komplette Abschaltung gibt es nicht. Das ist heute noch so, wenn manchmal sieht man ja dann doch mal einen Krimi oder eine Sequenz aus einem Krimi, dann fallen eben schon Parallelfälle ein, die man in der Vergangenheit mal bearbeitet hat. Ah ja, so ähnlich war das bei mir auch. Und das fällt in, aber das ist dann mehr oder weniger eine Erinnerung, wie man sich an andere Erlebnisse in seinem Leben halt rückerinnert.
Findest du, dass dahingehend die Kriminalkommissare richtig dargestellt werden, dass sie, also inwiefern sie das mitnehmen? Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass sie sehr flach dargestellt werden und dann halt wirklich von dem Fall in ihr privates Leben zurückkehren, als wäre nichts. Oder dass es genau andersrum ist, dass sie daran verzweifeln, dass sie daran immer mehr kaputt gehen.
Ja, Andrea, das sind dramaturgische Mittel. Also über die Darstellung der Polizisten im Film sich jetzt auszulassen, würde ich die künstlerische Freiheit wahrscheinlich beschneiden. Polizisten sind wie in der Gesellschaft auch ganz normale Menschen mit ihr. Die haben genau die gleichen Probleme wie jeder andere normale Mensch auch. Also ob das familiäre Probleme sind, ob das Probleme sind in der Kindererziehung, ob sie sich Sorgen machen, ob sie einen bestimmten Kredit abbezahlen können. So üppig ist die Bezahlung bei der Polizei nicht. Also quasi der komplette Querschnitt der Gesellschaft spiegelt sich auch bei der Polizei wieder. Vielleicht noch ein Hinweis. Es wird in dem Film immer von Kommissaren gesprochen. Ich habe das, glaube ich, in Berlin auch ganz kurz angeschnitten. Kommissare sind die Leute, die frisch von der Schule kommen. Das sind Kommissare. Also das sind quasi gerade mal ausgelernte Polizisten. Wenn man in so einem komplexen Vorgang wie in einem Tötungsdelikt als Ermittler tätig ist, dann ist man über dieses Stadium längst hinaus. Also das sind alles Hauptkommissare oder zumindest lang gediente Oberkommissare. Das wird immer ein bisschen, man hört immer Kommissar, 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 mein Kommissar, der Leiter der Mordkommission. Es gibt nicht einen einzigen Kommissar, der eine Mordkommission leitet.
Okay, das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Was mich total interessiert, was sind so die skurrilsten Fehler, die dir begegnet sind bisher, wenn du Krimis geguckt oder gelesen hast?
Ja, also diese Verfolgungsjagd habe ich ja schon kurz angeschnitten, dass das eigentlich nicht vorkommen darf. Die skurrilsten Fehler. Also ich denke mal, dass es sind eigentlich zwei, die als sagen wir mal, als dramaturgisches Mittel sehr übertrieben dargestellt werden. Das ist erstmal der Umgang mit Waffen. Der wird viel zu häufig, wird die Waffe gezogen, wird geschossen. Das passiert in der Realität überhaupt nicht. Man hat die Waffe zwar, das gehört zur ich sag mal, Dienstkleidung, aber dass da bei jedem dritten Einsatz irgendwo geschossen wird, ist reichlich übertrieben, reichlich übertrieben. Die zweite Sache, die immer übertrieben wird, auch ja, aus dramaturgischen Gründen, ist die Darstellung von Blut. Also Blut spielt bei den meisten Tötungsdelikten eher eine untergeordnete Rolle. Eher eine untergeordnete Rolle. Also selbst wenn jetzt Stichverletzungen in den Bauchraum sind, eine tödliche Stichverletzung in den Bauchraum, die ist selten nach außen hin blutig. Nach innen schon, aber nach außen hin eher nicht. Schussverletzung ähnlich. Also es sei denn, die Schussverletzung trifft irgendwo eine Arterie und das tritt dann aus. Also bei Suiziden ist Blut beim Pulsaderschnitt massiv vorhanden. Aber wenn zum Beispiel beim Suizid durch den mit einem Schuss in die Schläfe, da kommen 2-3 Tropfen Blut und nicht wie manchmal in Filmen gezeigt, eine große Blutlache. Das ist reichlich übertrieben. Reichlich übertrieben. Das sind so die Sachen, die ja, aus dramaturgischen Mitteln, ja, häufig ein bisschen sehr überspitzt dargestellt werden.
Ah, in dem Interview mit den autorischen, mit den autorischen Schwestern, mit den mörderischen Schwestern hast du gesagt, dass Autorinnen häufig viel einfallsreicher sind als ihre männlichen Kollegen. Kannst du da Beispiele nennen? Was hat dich da besonders fasziniert?
Ja, aber der ist fasziniert. Also,
naja,
ja. Ja, also, ja, wie soll ich sagen? Also, mir ist so, also das kann man jetzt nicht sagen, dass es nur die weiblichen Autorinnen sind. Die Männer neigen eher dazu, ihre Opfer klassisch umzubringen, sag ich mal.
Okay.
Klassisch umzubringen. Also Baseballschläger, Schusswaffe, ja, sowas in der Richtung. Stein, ne? Also ein bisschen martialisch. Frauen sind da in ihren Methoden viel, viel subtiler und manchmal sogar grausamer als der Mann. Beim Mann ist es im Prinzip so, zack, Stein, Ruf auf den Kopf, tot. Eine Frau nimmt keinen Stein, um ihn totzuschlagen, sondern einen Wattebausch. Das dauert länger und der Quälvorgang ist da... Ja, und dann, ja.
An dieser Stelle eine Buchempfehlung, Machtlos von Nadine Täuber. Das sind sehr interessante Tötungsmethoden.
Ja, und dann auch ja, die Mittel und Methoden, um dann quasi nachdem ihr Gatte verstorben ist, die Leiche dann entweder verschwinden zu lassen oder noch irgendwie... Spuren zu verwischen, zu vertuschen, damit die Ermittler richtig schön lange im Dunkeln tappen. Da sind sie sehr, sehr einfallsreich. Also ich sage immer, wenn Täter oder Täterin versucht, die Tat zu vertuschen, tun sie mir als Ermittler eigentlich einen Gefallen. Denn in dem Moment, wo sie vertuschen oder verschleiern wollen, legen sie neue Spuren, die dann so individuell zum Täter führen, dass sie mir damit nur einen Gefallen tun, im Prinzip. Außerdem beweist Vertuschungs- und Verschleierungsarbeit die kriminelle Energie und das wirkt in der Regel strafverschärfend.
Sind denn in der Realität auch die Frauen die kreativeren Mörderinnen als Männer?
Nee, das kann man nicht sagen. Also bei Täterspektrum, also ich will nicht sagen, dass es eine Gleichheit ist. Ich denke mal, es ist ein Verhältnis von 70 zu 30 etwa. 70% der Täter sind männlich, 30% sind weiblich.
Genau, aber sind die Frauen kreativer bei ihren Tötungsdelikten?
Ja, würde ich sagen, ohne jetzt... da gleich jetzt Beweise hervorzaubern zu können, würde, ja, also Männer neigen eher zu sichtlicher Gewalt. Und die sind auch nicht so, wenn es da blutet, ist es den Männern relativ egal. Bei Frauen habe ich so zumindest das Gefühl, dass sie vermeiden, da irgendwo blutige Sachen oder so. Das ist da weniger. Also, aber es hat so schon, meine Antwort schon so die Tendenz, also wenn eine Tötung mit toxischen Mitteln, dann ist eine Frau im Spiel, das ist Unsinn. Das, kann man jetzt auch so nicht verallgemeinern. Kann man auch so nicht verallgemeinern. Also bei den Männern spielen Toxen auch schon eine Rolle.
Du hast gesagt, die Täter tun denen Gefallen, wenn sie ihre Spuren verwischen. Und natürlich die allzeit wichtigste Frage überhaupt. Gibt es den perfekten Mord? Ich habe schon ein paar Antworten von dir dazu gelesen. Ich würde es trotzdem gerne
hören. Nein, den gibt's nicht. Den gibt's nicht. Den gibt's nicht. Das würde ja bedeuten, wenn man das mal genau überlegt, der perfekte Mord wäre die Unaufklärbarkeit eines Tötungsdelikts. Also der Täter hat jemanden getötet, aber mit allen kriminalistischen Mitteln und Methoden ist dieser Mord nicht aufklärbar. Das würde der perfekte Mord sein und das geht nicht. Das geht nicht. Also es wird immer so suggeriert, es liegt eine Tat vor und die wird als Tat gar nicht bekannt. Das ist dann der perfekte Mord. Das ist ja Unsinn. Das ist ja Unsinn. Also der perfekte Mord setzt ja voraus, dass ein Mord bekannt ist, also ein Tötungsdelikt bekannt ist. Aber er ist nicht aufklärbar. Das wäre der perfekte Mord. Wenn es jemand durch irgendwelche Fehler, die im Vorfeld passiert sind, ums Leben gekommen ist und es wird nicht erkannt, dass es ein Tötungsdelikt ist, dann ist es noch lange kein perfekter Mord. Dann ist es immer die Schlamperei in der Regel vom Arzt oder von dem Ermittlerteam.
Und Glück für den Täter.
Und Glück für den Täter, aber noch lange nicht perfekt. Ne, also das beste Beispiel ist immer, dass gerade so in dem Bereich Pflege, Altenheim, Krankenhaus, dass da jemand zu Tode kommt und das als Tötungsdelikt gar nicht wahrgenommen wird. Es muss nicht mal ein vorsätzliches Tötungsdelikt sein. Also jemand zum Beispiel durch weiche Bedeckung von Leiden erlösen im Altenheim. Muss gar nicht sein. Muss gar nicht sein. Es kann zum Beispiel sein, dass im Krankenhaus eine falsche Medikation vorgenommen wird. Oder auch im Altenheim. Also ich habe selbst erlebt, dass da wurden immer diese Tabletten in so kleinen Schnapsgläschen verteilt. Und auf der Demenzstation dann plötzlich gesagt wurde, du, guck mal, du hast so eine schöne grüne, ich habe hier eine rote, wollen wir tauschen, die Pillen. Mhm. Ne? Wenn da die Pflegekraft nicht aufpasst, dann tauschen die und das kann unter Umständen zum Tod führen. Das ist dann ein Tötungsdelikt, was aber nicht mal auffallen muss. Muss ja nicht mal auffallen. Muss ja nicht mal auffallen. Selbst diese weiche Bedeckung, stell dir vor, das ist ein Bewohner im Altenheim, der schon zwei Herzinfarkte hatte, 90 Jahre alt ist und der plötzlich durch eine weiche Bedeckung verstirbt. Und der behandelnde Hausarzt sagt, na gut, 90 Jahre, das war jetzt der dritte Herzinfarkt, gut, ist eine natürliche Todesart, damit freigegeben zur Bestattung, fertig.
Hätte weiche Bedeckung? Was heißt also, weiche Bedeckung?
Weiche Bedeckung heißt die Behinderung der Atmung durch ein Kissen zum Beispiel auf Nase und Mund gelegt. Ne? Da hat man kaum Spuren außen, aber hätte der Arzt zum Beispiel die Augenlider von innen sich betrachtet, mit einer Pinzette nur nach außen geklappt, dann hätte er Stauungsblutungen gesehen. Das sind so kleine
Punktförmige. Oh, da habe ich auch ein Bild gesehen. Oh. Das ist auch irgendwo ein Bild von, ich glaube, auf deiner Facebook-Seite ist da ein Bild von, richtig.
Ja, ne, ja, ne, und dann weiß er, aha, da liegt ein Tötungsdelikt vor. Ne, aber das macht er nicht, weil er sagt, okay, 90, dritter Herzinfarkt, tot, fertig. Solche Sachen. Das ist aber noch kein perfekter Mord. Das ist einfach nur Glück für den Täter.
Glück für den Täter, ja.
Perfekter Mord, nochmal, ist die Nichtaufklärbarkeit eines Tötungsdelikts.
Okay.
Und das gibt es nicht. Ja.
Wir sind schon bei einer Stunde. Es ist, ich könnte noch stundenlang tatsächlich weiterreden, weil ich finde es so super spannend. Ich habe am Ende meiner Interviews aber immer noch zwei Fragen, die ich dir unbedingt noch stellen möchte, weil ich glaube, das wären sehr interessante Antworten. Und zwar ist die eine, welche Veränderung wünschst du dir in der Buchbranche? Vielleicht speziell in der
Buchbranche, dass die Autoren für ihre häufig sehr intensive, langfristige und aufopferungsvolle Arbeit besser honoriert werden. Oh, also wenn man ein Buch veröffentlicht, was, sagen wir mal, im Laden für 20 Euro zu erstehen ist und der Autor da nur 90 Cent für kriegt, ist das eine Schande.
Ja, das stimme ich vollkommen zu. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum das Self-Publishing so im Vormarsch ist, weil Autoren einfach, natürlich hat man auch höhere Kosten, klar, man muss es in Relation setzen,
aber
wenn man
richtig
die Kosten einmal reingespielt hat, dann verdient man halt deutlich
aber
mehr.
Aber wenn so ein Sänger ein fröhliches Liedchen trällert, was im Radio rauf und runter gedudelt wird, dann ist er Millionär und der Autor, der hat sich richtig Mühe gegeben, hat Lektorat bezahlt, das Korrektat und alles sowas, hat da viel investiert, seine Familie vernachlässigt etc. und wird mit einem Butterbrot abgespeist. Das ist nicht in Ordnung.
Das ist nicht in Ordnung, sehe ich absolut genauso. Okay, zweite Frage. Welches Buch liegt ganz oben auf deinem Stapel noch zu lesender Bücher und warum hast du es noch nicht gelesen?
Au, Das ist eine gute Frage. Also meine Bibliothek zu Hause, ein bisschen ist zu sehen auf den Bildern, umfasst ungefähr so 5000 Bände.
Wow, hast du sie alle gelesen?
Nein, deswegen sage ich ja,
zu lesen sind so 4300.
Zu lesen, naja, nicht ganz so viel, aber es ist schon noch einiges. Wobei ich anmerken muss, dass ich ich lese gerne Fach- und Sachbücher aus allen möglichen und am liebsten Lexika. Also das kann ich jetzt nicht zeigen. Ich habe im Wohnzimmer ein Regal stehen. Da sind vielleicht 1000 Bände drin in dem Regal, nur Lexika. Da kann man ja nicht lesen. Da blättert man drin und bleibt dann an irgendwelchen Stichworten hängen. So ist, so lese ich.
Das ist cool. Sehr inspirierend, glaube ich, oder?
Wenn man dann ja, weiß ich nicht. Ich habe da der Stapel von noch zu lesenden Büchern ist bei mir umfangreich. Es wäre jetzt müßig, da anzufangen und da jetzt.
Aber, okay, dann welches möchtest du denn als nächstes lesen? Also richtig lesen, nicht nur ins Lexikon gucken.
Also ich freue mich jetzt zum Beispiel auf das nächste Buch. Das kommt jetzt aber erst raus am 26. glaube ich, von Axel Petermann. Wir haben sehr engen Kontakt und wir sind gut befreundet. Und da hat er jetzt ein neues Buch auf Lager. Und da freue ich mich, über welchen Fall er da gerade wieder schreibt. Also einige Sachen haben wir zusammen gemacht und einige Sachen hat er alleine gemacht und da freue ich mich dann, worüber er dann da wieder mal so schreibt. Und dann,
also liest du doch noch Krimis?
Ja, es sind keine Krimis, also nicht belletristisch, wo der Autor sich irgendeinen Fall und die Aufklärung quasi ausdenkt, sondern der Axel beschreibt bekannte Fälle.
Oh. Ja, das ist natürlich
bekannte Fälle. Ne? Wir waren jetzt zusammen in München, haben da noch mal ein bisschen an einer Dokumentation fürs Fernsehen gearbeitet, von einem Parkhaus-Mordfall, der vor 17 Jahren passiert ist. Ja, das war interessant. Solche Sachen haben wir dann da zusammen.
Ich hatte gerade ein Interview mit Romy Hausmann, die ja auch gerade ein Buch über True Crime Fälle rausgebracht hat und dazu ja auch einen Podcast hat. Und momentan ist es, glaube ich, auch sehr, sehr beliebt. Es wird sehr, wobei, es war, glaube ich, schon immer so vermutlich, dass so die bekannteren Fälle dann auch großes Interesse wecken. Magst du noch ein, zwei Worte zu deinen eigenen Büchern sagen?
Zu was?
Magst du noch ein, zwei Worte zu deinen eigenen Büchern sagen?
Ja, das sind ja im Prinzip auch Sach- und Fachbücher, die an den Polizeihochschulen in der Bibliothek so vor sich hinstauben, weil die Polizeischüler da wahrscheinlich nicht so sehr reingucken. Ja, die Intention war eigentlich, die Polizeischulen mit meinem vorhandenen Fachwissen ein bisschen zu unterstützen. Das war eine Illusion. Wie gesagt, die lernen da das, was der Dozent da erzählt. Glücklicherweise sind dann aber viele, viele Autoren und Autorinnen auf mich aufmerksam geworden, die dann versuchen, in ihren Büchern, wenn es doch geht, authentisch zu schreiben. Und mit denen habe ich einen sehr engen Kontakt. Gerade vor mir habe ich jetzt hier eine Reihe Bücher stehen von Autoren, die mir dann ihre Bücher schicken, wenn ich da geholfen habe, so als Dankeschön. Meine Bücher sind quasi keine Falldarstellung, davon gibt's genügend, sondern beschreiben aus unterschiedlichen Blickwinkeln die Arbeit der Kriminalpolizei bei Vorliegen von Tötungsdelikten aus verschiedenen Blickwinkeln, wie da vorgegangen wird. Wir gehen dann auch ein bisschen in die Tiefe, welche kriminaltechnischen Möglichkeiten schon vor Ort sich anbieten oder welche kriminaltechnischen Möglichkeiten sich in den Laboren der Kriminalpolizei auftun, um da die Täterschaft nachzuweisen.
Ja, vielen, vielen Dank für diese Bücher auf jeden Fall. Stehen jetzt ganz oben auf meiner Leseliste, bevor ich meinen nächsten Thriller schreibe, was auch noch ein bisschen dauert. Und vielen Dank für deine Zeit und für das
Ja,
Gespräch. Ich
gern
finde es
gemacht.
super spannend, super interessant und ich glaube, das geht ganz vielen dort draußen auch so. Und ich finde es auch einfach super wichtig. Auch wenn du sagst, klar, es hat dramaturgischen Sinn, dass man jetzt zum Beispiel eine Vernehmung nicht in voller Länge darstellt,
Ja.
vollkommen logisch, aber dass man halt zumindest trotzdem so bestimmte Sachen dann zumindest auch thematisiert. Zum Beispiel, warum kann der denn jetzt, muss der eine Verfolgungsjagd machen? Vielleicht, weil der eine Polizist, keine Ahnung, Magen-Darm bekommen hat und dieses Fenster nicht bewachen konnte.
Ja, einfach
Ne?
sowas, ja.
Ja. Lieber Manfred, ich danke dir. Ich wünsche dir ein ganz, ganz tolles Wochenende
Ja,
und
danke
eine ganz,
schön.
ganz tolle Zeit. Und wir sehen uns spätestens bei den Mörderischen Schwestern wieder.
Ja, denke ich mal, irgendwann bestimmt wieder, ja.
Genau.
So, und ich soll jetzt dranbleiben, sagst du?
Genau, du bleibst jetzt dran. Wir sagen noch einmal Tschüss.
Ja, tschüss.
Nee, welche Fragen sind offen geblieben? Und an dieser Stelle nochmal der Hinweis auf seine Bücher. Denn ich glaube tatsächlich, dass jeder, der Krimis schreibt, in denen ermittelt wird, diese Bücher vielleicht mal gelesen haben sollte, um einfach, ja, damit umgehen zu können. Man muss ja nicht irgendwie eine 30-köpfige Mordkommission dann irgendwie anlegen, aber es ist immer gut, die Regeln zu kennen und sie dann bewusst zu brechen, als Regeln zu brechen, die man nicht kennt. Das ist eine Weisheit, die habe ich vor dem Schreiben gelernt. Okay, wenn du noch Fragen hast, dann kommentiere unter diesem Video und ansonsten sehen wir uns im nächsten Interview, was eins ist, auf das ich mich sehr, 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 sehr freue und was komplett anders ist als dieses. Mach's gut, hab einen wunderschönen Tag, Abend, eine wunderschöne Nacht. Denke mal daran, du bist gut genug, du bist toll, du hast es verdient, deine Träume zu leben. Mach's gut, dein Andrea.